Michael J. Fox nach Zurück in die Zukunft nun in der Gegenwart als Aufsteiger des Jahres.
Du bist gefeuert.
Mom, es läuft super. New York ist genauso wie Kansas. Nur etwas lauter.
Glücklicherweise ist er nicht ganz allein.
Ich suche einen Job, Onkel Howard.
Damit das klar ist, für dich, Mr. Prescott.
Er musste ganz unten anfangen.
Sag der College-Pfeifer, wo es lang geht, und er soll mir nicht mehr unter die Augen kommen.
Aber er hatte so seine Methoden, gleich ganz oben einzusteigen.
Hier spricht Carlton Whitfield. Carlton Whitfield.
Ich habe nie einen Carlton Whitfield eingestellt.
Du ziehst da hier irgendeine schräge Nummer ab, Foster.
Dazu musste er natürlich immer allen anderen einen Schritt voraus sein.
Wenn das die zweite Runde ist, hast du immer noch einen satten Vorsprung.
Zuerst stürzte sich die Frau seines Onkels auf ihn.
Da!
Was zum Teufel ist hier los?
Er ist ohnmächtig geworden.
Dann traf er sie.
Heute Abend?
Verabredet.
Morgen Abend?
Verabredet.
Na schön, aber wenn Sie mal wollen, habe ich keine Zeit.
Er hatte alles erreicht, was er wollte.
Das war nicht übel.
Michael J. Fox. Das Geheimnis meines Erfolges.
Sind wir wieder bei einer neuen Folge einer locker flockigen Sommerfolge und es geht wieder um einen Film, der uns extrem viel bedeutet, einen Sommerfilm. Und wieder sitzen wir uns gegenüber, eigentlich nebeneinander, der Olli und ich, in der Kreise, in der guten alten Kreise und die gute Nachricht für euch ist, das Datum für das große Fan-Treffen ist fix. Und zwar handelt es sich um den 23. August. Und der Ort, der Austragungsort des diesjährigen Sommerfests wird sein. Wie könnte es anders sein außerdem? Eine Stadt mit einer Burg im Südburgenland.
Oh yeah. Liebe Leute, es ist heiß. Es ist sommerig. Und da gehört genau diese Musik und der Kopf. Na, beautiful, wisst ihr schon, worum es heute geht?
Ich vermute, die meisten haben es schon gelesen.
Es geht um The Secret
of My Success.
Oder auf Deutsch, das Geheimnis meines
beide gleichzeitig, komm.
Erfolges. Und das ist natürlich ein Film, der im Büro spielt, in den Bürogebäude in New York, das natürlich hervorragend klimatisiert ist. Genauso wie unsere Wohnung hier in Wien, in der wir aufnehmen. Da hat der Christian sein Klima... seinen Ventilator, so hast mitgenommen und befächert uns da mit guter, kühler, angenehmer Luft. Und das ist der einzige Grund, warum wir das überhaupt durchziehen können heute, für euch The Secret of meines Erfolges zu besprechen.
So, jetzt habe ich das unten fester gedreht. Jetzt weiß ich, warum du das so locker gedreht hast. Die haben das Mikro jetzt gar nicht mehr so schnell rüberdrehen können. Genau, wir besprechen das in einer Wohnung. Es hat ungefähr da 30 Grad drinnen draußen, ein bisschen mehr. Also wir leisten wirklich Großartiges momentan. Wenn ihr das hören werdet, werde ich im kühlen Schweden sein und vermutlich ist dann in Österreich auch schon kühler, oder?
Zumindest am Schwedenplatz.
Am Schwedenplatz, weil es da so kurz Eis gibt.
Auch das, mein lieber Freund. Ins Eis würde ich auch gern eintauchen heute, weil das ist schon eiskalt. Aber statt ein Eis tauchen wir mit euch in die 80er Jahre ein. In die 80er Jahre, wir sind wieder bei unserem zweiten Helden angekommen, die Schleife, wie sagt man da jetzt? Ja, es beginnt wieder von vorne mehr.
Es schließt sich. Der Kreis. Wir besprechen den Film, in dem wieder mal Michael J. Fox,
unser zweiter Held,
die Hauptrolle spielt. Du weißt, dieser Film aus dem Jahr 1900.
Das stimmt gar nicht, das ist der dritte Held gewesen, der zweite war der Wes Anderson.
1987 ist der Film gedreht worden, und zwar unter der Regie von Herbert Ross. Und Michael J. Fox spielt da die Rolle eines ehrgeizigen Brantley Foster, der aus Kansas aus einer Kleinstadt in die große Stadt New York kommt, um dort Karriere zu machen. Ein Thema, das vor allem in den 80er Jahren ja öfters aufgegriffen worden ist. Und ja, genau in diese Fußstapfen tritt Michael J. Fox da und spielt das Landei, das versucht, es in New York zu schaffen. Because if you can make it there, you can make it anywhere.
Wir sind hier nicht mehr in Kansas, Mom. So telefoniert er mit seiner Mutter. Es ist alles in Ordnung. Er steht auf der Straße in der Telefonzelle, die aber nur so ein Telefon mit so einer halben Scheibe ist. Ja? Schaut aus wie so ein Schild von einem Polizisten eigentlich, diese Scheibe. Und im Hintergrund wird gerade ein Laden ausgeraubt und er sagt, na, das ist ganz normal da, das ist alles cool. Und sie sagt, was, höre ich da die Polizei? Ja, passt schon, Mama, haut schon hin. Und ich werde es hier machen, ich werde mir hier beweisen. Und so ist es bei ihm in seinem Kopf. Und ihr wisst es wahrscheinlich auch aus der eigenen Erfahrung, manchmal imaginiert man was. Ja? Der Dieter weiß, von was ich sprich. Ja? Und in Wahrheit ist es dann aber doch ganz anders als in der Vorstellung. Und so passiert es auch unserem lieben Freund, dem Michael J. Fox alias, welches jetzt? Bradley Foster, gell? Und nicht der andere, der Keaton. Na, wie heißt der andere?
Der Film hat übrigens unglaubliche 110 Millionen Dollar eingespielt und hat den Status von Michael J. Fox als Superstar der 80er Jahre einzementiert. Das war sein neben Zurück in die Zukunft sein zweiter großer Hit.
Genau, der Telefonanruf, der gerade reingekommen ist, war von unserem lieben südburgenländischen Freund, dem Philipp aus Großpetersdorf. Und ich hebe jetzt aber für euch nicht ab, ich rufe ihn dann zurück oder ich schreibe ihm, dass wir gerade einen Podcast aufnehmen. Ihr habt es gehört beim Terminator, wo er uns auch gesagt hat, dass er sich eigentlich gar nicht mehr erinnern kann an Terminator 2. Und jetzt tue ich das Mikro ganz neu an die Kaffeemaschine, die ich jetzt mit meinem Ölbogen unabsichtlich eingeschalten habe, für den Dieter, weil der liebt es, wenn sie Geräte einschalten.
Vielleicht lassen wir ihn runter. Ja, mach dann. Okay.
Das muss ich nur aufwärmen, fertig. Du musst ihn überbrücken.
Na, dann nehmen wir uns die Zeit einfach, ja, oder? Ja. Lehnt euch zurück. So, wer war denn der Regisseur von dem großartigen Film? Es war Herbert Ross. Der hat den Film nicht nur regisiert, sondern auch produziert. Er war ein echter Hollywood-Veteran. Beeindruckenden Lebenslauf hat er gehabt. Er hat bereits mit Größen wie Barbra Streisand, Woody Allen und auch Neil Simon zusammen, den großen Neil Simon zusammengearbeitet. Er hat Erfahrung als Choreograf gehabt, der ist ursprünglich eigentlich vom Ballett gekommen und hat Expertise ähnlich wie der Olli auch in verschiedenen Genres gemacht. Ja. Und genau das hat er zur perfekten Wahl für diese rasante 80er Jahre Komödie gemacht.
Wart. Ja, Neil Simon natürlich ein ganz bekannter, vor allem kennt man auch im Duo mit seinem kongenialen Partner Willy Garfunkel.
Du hast vollkommen recht und wir werden das Konzert, macht sich da keine Sorgen, wir haben schon oft versprochen,
wir werden uns einmal in einer Folge dem Central Park Konzert widmen von Neil Simon und Willi Garfunkel. Das ist ja erst nach der Trennung, so viel kann ich schon vorweg schicken, erst nach der Trennung aufgenommen haben. 10 Jahre nachher übrigens, circa.
Ganz spannender Fun Fact. Vielen Dank dafür. Und die ganz pfiffigen Hörerinnen und Hörer unter euch, ja, die haben vielleicht auch die Anleihe, die ich da jetzt genommen habe, den Bezug zur großartigen Serie Alf herausgehört. Weil auch da gibt's ein Geschwisterpaar namens Neil und Willy.
Das Drehbuchteam, das waren auch keine unbekannten Leute. Und zwar waren das A.J. Carothers, der alle lacht, und Jack Epps Jr. Das war das gleiche Drehbuchduo, das später auch für den sehr, sehr bekannten Film Top Gun verantwortlich war. Der Universal Manager Frank Price holte sie ins Boot und die haben gemeinsam das ursprüngliche Skript in nur 8 Wochen komplett überarbeitet. Sie haben sie dafür extra an den Tegernsee in Bayern eingemietet und haben irrsinnig viel Geld bekommen, um das zu machen.
Yeah, because everybody have a price for Neil and Willy Price.
And everybody's got something to hide except for me and my monkey.
Yes, and everything is possible in the Universal Studios. You know what I mean? Und ich war ja damals nicht nur beim Terminator Ride, der was gar kein Ride war, sondern auch beim Zurück in die Zukunft The Ride. Das war großartig. Ihr wisst, ich bin ein großer Michael J. Fox Fan und die Universal Studios, die sind auch dafür verantwortlich, dass dieser Film gemacht wurde. Und der Michael J. Fox, das habe ich euch ja schon erzählt, vor mittlerweile 6 bis 7 Jahren, wo wir mit unserem Podcast-Projekt angefangen haben, dass der einen großen Deal abgeschlossen hat mit Universal, der über 10 Filme oder über 10 Jahre gegangen ist, das für ihn Fluch und Segen gleichzeitig war. Ich denke, dieser Film gehört eher zu Segen. Es war ein Erfolg, allerdings auch ein bisschen überraschend, dass er so viel eingespielt hat. Und er hat dann, ist er natürlich schon auch in der Rolle, die er da auch verkörpert, natürlich festgesessen. Und wollte da aber schon auch ganz gern außer. Es war ihm aber nicht möglich, weil er hat nämlich das machen müssen, was er im Universal vorgegeben hat. Und die werden natürlich nicht blöd sein und haben ihn natürlich immer in diesen Rollen besetzt, die wir kennen. Ja, dieser junge, erfolgreiche, aufstrebende Frauenheld letztendlich, der am Schluss der vom Nobody zum großen Gewinner wird. Und im Gegensatz zum Arnold Schwarzenegger hat er aber seinen Platz nicht unbedingt akzeptiert. Er wollte schon mehr in die Charakterschauspielerei hinein und das hat ihm im Gegensatz zum Schwarzenegger dann phasenweise ein bisschen das Knack gebrochen. Unabhängig davon, dass er natürlich dann sehr krank geworden ist, unser Michael J. Fox. Aber hätte er einfach bei dem, hätte er das akzeptiert, dann hätte er da nur mehr Millionen auszuziehen können, so wie unser Arnie.
Ja, Olli, ich mein, aber erinnert dich doch an so Filme. Mir fällt da ein, Die Verdammten des Krieges, ganz genau. War ein großartiger Film.
Einer der größten Flops, Alter.
Das wusste ich nicht, dass er Flop war. Aber für mich einer der stärksten Vietnam-Filme.
Muss man wirklich nochmal in aller Ruhe anschauen. Ich habe mir den ganz. Also es ist erstens schon sehr lang her und zweitens habe ich mir den auch nicht so intensiv angeschaut, weil ihn Michael J. Fox zu dem Zeitpunkt eigentlich auch nicht in der Rolle sehen wollte. Aber ich glaube, jetzt bin ich bereit. Und vielleicht schauen wir uns den einmal gemeinsam an, lieber Christoph.
Genau, weil wer weiß, vielleicht hören wir nie wieder damit auf, Filme zu besprechen. Und dann werden wir uns auch mal die Verdammten des Krieges vornehmen. Schauen wir uns einmal trotzdem den Überraschungserfolg ein bisschen genauer an. Einen Tag, genau einen Tag vor meinem 11. Geburtstag ist dieser Film in die Kinos gekommen, am 11. April 87 und hat sofort den Platz 1 erreicht. Er hat am Eröffnungswochenende 7,8 Millionen Dollar eingespielt. Klingt jetzt nicht viel. Andererseits, bitte bedenkt mal auch die Inflation. Ja. 1987 waren 7,8 Millionen Dollar noch ein bisschen mehr wert, als sie das jetzt sind. Er hat sich 5 Wochen an der Spitze gehalten und blieb unglaubliche 2 Monate in den Top 10. Insgesamt hat er 67 Millionen Dollar in den USA eingespielt und wurde zum 7. erfolgreichsten Film des Jahres 1987, Olli. Und er übertraf sogar Filme wie Robocop, Predator, Lethal Weapon und auch, Olli, und das ist vor allem für die, glaubst du es nicht, gell? Aber auch mehr als Dirty Dancing.
So, jetzt muss ich das Mikrofon ein bisschen zurückgeben, weil Christian hat mir sehr, sehr nahe, fast schon in meinen Mund eingeführt. Extrem erfolgreich im Gegensatz zu Masters of the Universe, der Realfilm, den wir schon in einer unserer legendärsten Folgen besprochen haben. Vor allem der zweite Teil ist großartig, also es ist ein Podcast, den wir aber kurz pausiert haben, dazwischen, glaube ich, eine Flasche Wein getrunken haben, vor allem der Christian und ich. Und der Dieter, Gott sei Dank, hat den Fokus halten können.
Ja, Fokus können. Extrem lange.
Ja.
Seit der zieht den Fokus ganz anders.
Weil dieser Film hat nur, der ebenfalls natürlich von 1987 ist, wie ihr alle wisst, nur 17,3 Mille eingespielt. Ja. Es war die Zeit von
Dolph Lundgren
und auch die Zeit von dem amerikanischen Präsidenten Ronald
Reagan.
Genau. Und es hat zu der Zeit einfach sehr viele so systemkritische Filme gegeben. Filme, die das Establishment kritisiert haben, Filme, die die Polizei kritisiert haben und Filme, die so wie auch hier das die Schlipsträger, in dem Fall, glaube ich, kann ich genau dieses Wort verwenden, auf die Schippe genommen haben.
Schlipsträger ist doch ein Wort aus genau diesem Film, ne? The Secret of My Success. Als er da in der Postausweichstelle arbeitet und da reden sie über Schlipsträger. Aber ja, Olli, damals in den 80ern, wobei es passt eigentlich überhaupt nicht zur Regentschaft von Reagan, dass sie da die Filmwirtschaft über das Establishment lustig macht und über die Kiverei und über die Instrumente der Macht.
Ja, es ist wirklich verwunderlich, aber da können wir an einer anderen Stelle genauer eintauchen. An dieser Stelle möchte ich ganz gerne nur ein bisschen über die Emotionen und Gefühle. Ah, jetzt habe ich die. Entschuldigung.
Schade, ja, hätte gut gepasst, aber leider wolltest du Emotionen und Gefühle wieder einbringen. Ist nicht schlecht. Ich versuche es trotzdem noch anzuknüpfen. Ich wollte einfach auch noch für ein bisschen auch für ein Pipo oder für pipoeske Menschen da draußen unter euch sagen, vielleicht zeigt uns das auch, in welch offener Gesellschaft wir damals alle miteinander noch gelebt haben. Mir kommt vor, diese Cojones von damals, die sind nicht mehr da. Das wird heutzutage schwerer passieren. Ich glaube, sowas wie Systemkritik, das ist alles, das hat eine viel größere Tragweite, da ist viel mehr Schwere da. Es ist vielleicht in der Form überhaupt nicht mehr möglich, weil es dann keine Förderungen oder Zuschüsse gibt, was vor allem den europäischen Film natürlich ausmacht. Ja, in den USA ist das anders, da funktionieren die Produktionen von Filmen anders als in Europa. Aber in Europa zum Beispiel ist es schon so, dass du von Förderungen abhängig bist. und bestimmte Förderungen auch nicht öfters jetzt kriegst. Du musst wieder warten, eine bestimmte Zeit dazwischen, bevor du dann den nächsten Film machen kannst. Und wenn die Förderung nicht zustande kommt, kommt der Film nicht zustande. Da denke ich, und ich weiß es eigentlich auch, dass das in den USA damals auf jeden Fall anders war und noch immer ist.
Ja, seht ihr mal, wie extrem tiefgreifend und ja, vielschichtig dieser Film eigentlich ist. Ja. Das habt ihr euch natürlich bis jetzt nicht gedacht, aber deswegen sind wir für euch da, um diesen Film einfach auseinanderzunehmen und auch wieder zusammenzubauen und einfach jedes Detail auszugraben und zu analysieren. Unter anderem eben auch das. Ein Detail, ich möchte fast sagen, ein Fun Fact, ist folgendes. Sehr interessant.
Darf ich kurz was machen?
Der Film, selbstverständlich. Der Film war tatsächlich inspiriert von Steven Spielberg.
Wissen wir jetzt eigentlich schon, was ein Fun Fact ist?
Ein Fun Fact ist eine interessante oder ungewöhnliche Information, die oft überraschend oder amüsant ist. Diese Fakten sind meistens nicht allgemein bekannt und werden oft genutzt, um Gespräche aufzulockern oder um Wissen auf unterhaltsame Weise zu teilen. Sie können aus verschiedenen Bereichen stammen, wie Geschichte, Wissenschaft, Popkultur oder Alltagsleben. Hast du einen Fun Fact, den du besonders magst?
Ich verstehe den Unterschied zwischen Fact und Fun Fact noch nicht ganz.
Kein Problem. Ein Fact ist einfach eine Tatsache oder Information, die wahr ist und durch Beweise gestützt wird. Zum Beispiel, Wasser besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff. Ein Fun Fact ist eine Tatsache, die ebenfalls wahr ist, aber besonders interessant, überraschend oder amüsant. Fun Facts sind oft weniger bekannt und können dazu dienen, Gespräche aufzulockern.
Danke.
Und ihr seid jetzt live dabei bei The Battle of the KIs. Ja? Weil ich werde jetzt auch mal meine KI fragen, was ein Fun Fact ist. Und was hast du jetzt für eine verwendet da? ChatGPT? Ja. Ja. Schauen wir mal, was die Frau Co-Pilot dazu sagt. Was?
Wie läuft's?
Was ist der Unterschied?
Fangt mal freundlicher an, muss man sagen.
Und schon mal, danke schön. Ja, danke für die freundliche Begrüßung. Ich weiß leider immer noch nicht ganz genau, was der Unterschied zwischen Fact und Fun Fact ist.
Ein Fakt ist einfach eine wahre Information, ohne Schnickschnack. Ein Fun Fact hingegen ist ein interessanter oder überraschender Fakt, der meist witzig oder kurios ist. Beispielsweise ist die Erde ist rund ein Fakt. Aber ein Schneckenhaus wächst lebenslang mit, könnte als Fun Fact durchgehen. Schon mal einen Fun Fact gehört, der dich zum Staunen gebracht hat?
Da war noch ein bisschen Schweizerdeutsch drinnen, oder? Ich glaube, das hat sich noch nicht ganz abgewöhnt. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Bitte das Ganze noch einmal auf Schweizerdeutsch. Und dann verabschiede dich bitte freundlichst von unseren Hörern und von unseren Hörerinnen von die rechte und die linke Hand des Podcasts.
Klar doch. Also ein Fakt ist einfach eine wahre Information, nichts Spezielles. Ein Fun Fact ist aber eine lustige oder überraschende Tatsache, wo man spaßig findet. Wenn ich zum Beispiel sage, dass die Erde rund ist, das ist ein Fakt. Aber wenn ich sage, dass es Schneggelis Hüsli ganzes Leben lang mitwachsen lässt, das ist ein Fun Fact. Den sollte ich mir also verabschieden, gell? Also, ciao zusammen und macht's gut von der rechten und der linken Hand vom Podcast. Bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr, sehr sympathischer. Ich probiere jetzt noch etwas aus, was nicht so, oder es wird zumindest so nach außen transportiert, dass das nicht so sympathisch wird, aber ich probiere es einfach mal aus. Kannst du mir erklären, was der genaue Unterschied zwischen Fact und Fun Fact ist? Na, okay, warte mal, Moment. Mit Stimme brauchen wir das.
Kann sie auch Schweizerdeutsch eigentlich, deine KI?
Kannst du, Moment.
Eins nacheinander.
Bitte erklär uns, was der Unterschied zwischen Fact und Fun Fact ist.
Alright, so let's pick up where we left off. explaining something fun and tossing in some cool effects and facts.
No, stop, stop, please. Was ist der Unterschied zwischen Fact und Fun Fact?
Ein Fact ist einfach eine gesicherte, objektive Tatsache. Wie Wasser kocht bei 100 Grad Celsius. Ein Fun Fact ist auch eine Tatsache, aber eher eine unterhaltsame, überraschende oder kuriose, die oft nicht so bekannt ist. Wie Kängurus können nicht rückwärts hüpfen? Jetzt nochmal auf Schweizerdeutsch. Und dann mit einem freundlichen Abschied, oder? Also, ein Fakt ist einfach eine bestätigte, objektive Tatsache. Wie Wasser kocht bei 100 Grad Celsius. Ein Fun Fact ist auch eine Tatsache, aber eher etwas Lustiges, Überraschendes oder Kurioses, wo oft nicht so bekannt ist, wie Känguru scheu nicht rückwärts hüpfen. Und jetzt, liebe Hörer und Hörerinnen, wurde recht.
Na gut, also, ich finde, die Stimme hat am sympathischsten jetzt da geklungen. Das Schweizerdeutsch hat überhaupt nicht funktioniert.
Warum hat sie es überhaupt gemacht?
Ja, das ist die große Frage. Warum hat die das überhaupt gemacht?
Ja, das ist ihr ja nicht befohlen eigentlich.
Ja, aber du vorher und der hat schon mitgehört wahrscheinlich. Das war übrigens Grog. Kennst du Grog von Elon Musk?
Selbstverständlich nicht. Unglaublich, the battle of the KIs. Ob das nicht etwas ist, was man nur das eine oder andere Mal in unseren Podcast einfließen lassen. Aber sehr, sehr nett. Und auch spannend gefunden. Und jetzt kommt der Fun Fact, der tatsächlich von mir eigentlich vorgetragen werden wollte. Ich könnte natürlich jetzt ein Foto machen, das hochladen auf der KI und die KI das auf Schweizerdeutsch vorlesen lassen. Aber das mache ich jetzt nicht, sondern es geht darum. Also der Film war tatsächlich inspiriert von Steven Spielbergs frühen Hollywood-Erfahrungen, als er sich als Jugendlicher unerlaubt Zugang zu den Universal Studios verschaffte und ein leeres Büro als sein eigenes Produktionsbüro nutzte. Bradley Foster machte im Film genau dasselbe. Kunst imitiert Leben, liebe Leute. Wen wolltest du jetzt gerade anrufen?
Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Kunst imitiert Leben. Genau, so ist es. Ist das nicht immer so? Als philosophische Frage. Bitte zurück zum Skript.
Um was geht's eigentlich in dem Film?
Ja, der Brantley Foster verlässt seine Heimat in Kansas mit einem klaren Ziel, und zwar, er will in New York Karriere machen. Bewaffnet mit einem BWL-Abschluss und großen Träumen, kommt er in der großen Stadt an, nur um zu erfahren, dass die Stelle, die ihm zugesagt wurde, bereits gestrichen wurde. In seiner Verzweiflung wendet sich Bradley an seine reiche Tante Vera, die mit seinem Onkel Howard Prescott verheiratet ist. Ah, und da ist er, der Phil. Und ich weiß, dass er telefonieren gar nicht mag. Und schau, vor allem mag er es auch nicht, wenn das gleichzeitig aufgezeichnet wird. Hallo Phil, du bist live.
Ich bin live?
Ja. Du bist live da, bei uns im Podcast über das Geheimnis meines Erfolges. Erzähl uns einmal deine Gefühle und Emotionen. Was, wie geht's dabei? The Secret of My Success, Michael J. Fox.
Michael J. Fox, ja. Es kommt jetzt sehr überraschend. Habe ich gesehen als Kind, Jugendlicher, keine Ahnung. Hat mir damals sehr gut gefallen, aber Emotionen.
Keine Emotionen. Was mir sehr gut gefällt und wo ich viel Emotionen habe, ist, wenn ich sehe, wie gut und wie oft du in unsere Fangruppe reinschreibst. Du bist wirklich ein würdiger Hörer des Jahres, muss ich sagen. Du machst danke. Diesem Titel alle Ehre.
Ich meine das jetzt auch das 25er Jahr schon. Danke für die Vorwegnahme.
Ja, ich schaue im Moment gut aus. Wobei es gibt nur einen Typen aus der Steiermark, glaube ich, der einmal geschrieben hat. Dem Oliver. Mit dem, glaube ich, musst du dich noch matchen. Ansonsten, der David hat sich zurückgezogen, der Linzer.
Fuschler hört sehr viel.
Fuschler hört sehr viel, meldet sich aber nicht.
Weil er nicht in der Gruppe ist.
Weil er nicht in der Gruppe ist, ja, aber. trotzdem meldet er sich nicht. Dann, ja, der Pippo vielleicht. Mit dem haben wir vorher telefoniert. Ah, immer ein sehr lieber, sehr netter Mensch. Würde es auch wieder mal anbieten.
Glaub ich.
Ja. Du, warum rufst du an?
Weil du angerufen hast.
Ja. Ja, du, mein Lieber, wir sehen uns um 16.30 Uhr, oder?
Okay, ja, sehr gerne.
In wo wir treffen uns in einem Lokal, das heißt Bunkerei. Bist du da dabei?
Ja, treffen uns dort.
Mhm. Super. Bis dann.
Okay, bis dann.
Willst du den Händen irgendwas sagen vielleicht?
Bleibt gesund, versucht die Hitze zu meiden und alles Gute.
Man, mir taugt es, wie sehr du dich ja überwindest, obwohl es dir nicht taugt. Das ist super. Das ist auch für alle, eigentlich bist du Role Model für viele da draußen. Geht's über eure Grenzen, ja?
Out of the comfort zone.
Out of the comfort zone is the best.
Hasta la vista, baby.
Okay, bis in 2 Stunden. Bitte. Tschüss. Ja, der Phil, er telefoniert wirklich nicht gern und darum freue ich mich umso mehr, dass er es mit uns jetzt gemacht hat. Also, er checkt es mit seinem Onkel, also nicht der Phil, sondern der Brantley mit seinem Onkel Howard Prescott. Das ist der Chef der Firma Prescott Industries. Und aber es ist so, dass ihm der jetzt ja nicht diesen Top-Job gibt, sondern nur einen Job als Postbote im Keller des Unternehmens. Und dann hat er die geniale Idee, er führt ab jetzt ein Doppelleben. Ja? Er nutzt seine Ähnlichkeit mit einem fiktiven Verwandten namens Carlton Whitfield und da gibt es ja als erfolgreicher Geschäftsmann aus. Und der Oliver zeigt mir gerade etwas.
In 10 Minuten gehen wir, oder?
Achso, in 10 Minuten gehen wir.
Wie sieht das aus mit dem Podcast?
Ich glaube nicht.
Also ich habe so 10 Minuten. Mit uns jetzt genießt diese 10 Minuten, weil wir müssen dann unsere liebe Anahita treffen. Und da schreibe ich jetzt, wir treffen uns um 15 Uhr. Ja, du hast das schon gesagt und es gibt großartige Szenen. Was ihr natürlich vielleicht schon mal gehört habt in eurem Leben ist, dass der Michael J. Fox mit der weiblichen Hauptrolle kurzzeitig sogar liiert war. Wie gefällt dir die Frau, diese weibliche Hauptrolle optisch?
Ja gut, natürlich gut. 80er Jahre blond, habe ich in Erinnerung. Und natürlich unvergessen diese Montage mit Walking on Sunshine, oder? Wie da rein tanzt ins Büro, sich immer so umdreht, Leute grüßt, voll happy ist. Daran muss ich auch denken, wenn ich an diese Liebschaft zwischen den beiden oder die aufkommende Liebe ja, von den beiden da denke.
Sehr ästhetisch, wie sie trinkt, zum Beispiel auch aus diesem Wasserspender und er sagt, was für eine unglaublich faszinierende Frau oder so. Und ja, er wird sie am Ende auch bekommen. Es ist ein großartiges, also man fühlt sie einfach unglaublich gut. Was sind so deine Lieblingsszenen aus diesem Film? Hast du noch was präsent vor dir?
Die Montage, von der ich gerade gesprochen habe.
Ja, dann musst du es halt nur mal erwähnen, wenn du das ja schon gesagt hast.
Nee, du hast mich gefragt. Ja, und dann sage ich das. Unvergessen natürlich auch die Szene mit dem, wo er im Bett ist. Nein, das ist deine Lieblingsszene. Lass mir mal meine erzählen. Wo er im Bett liegt und er hört, dass seine Nachbarn Sex haben. Extrem laut. Die Wand wackelt da und er liegt so dort und dann dirigiert er mit. Ich glaube, es ist sogar so, dass das öfters oder immer passiert und ihm das schon sehr nervt. Dann dirigiert er mit und als sie beide kommen, öffnet er eine Dose Bier. Gell? Das ist nur mir in Erinnerung geblieben. Dann, glaube ich, irrsinnig geiles Swimmingpool im Ferienhaus, wo sich seine Tante darüber aufregt, dass sie der Onkel gar nicht mehr anschaut, obwohl sie so viel Längen oder Kilometer da drinnen geschwommen ist, um einen knackigen Po zu haben. Ich bin mir ein, dass da ein Tennisplatz vorkommt. Und ja, und dann gibt es nur eine große Zusammenkunft, wo der Onkel aber eigentlich mit dieser Liebschaft vom Michael zusammenkommen möchte, und in der Nacht öffnen sich viele Türen und gehen wieder zu, verwechslungskomödienmäßig, gemeinsam mit dem Lieblingslied vom Olli. Genau. Und deine, Olli?
Ja, am meisten ist mir genau diese Szene in Erinnerung geblieben. Das ist die Szene, die einfach so präsent ist. Und sehr lässig finde ich ja diese Post-Szenen, wo es einfach dann, wo die Postmenschen die Schlipsträger beliefern und in eine Runde gehen, wo dieser sein Mentor, möchte ich fast sagen, in dem Film, den Michael J. Fox einschustert, hätten wir früher gesagt beim Morava. Ja. und dann natürlich auch, wo er das erste Mal sieht, das Büro wird gerade freigeräumt. Das wäre doch das richtige Nest für mich, wo ich mich einnisten kann. Das probiere ich jetzt einfach mal aus, da bleibe ich mal. Und dann läutet das Telefon und dann ist er plötzlich sofort der perfekte Schlipsträger. Er kann was abwickeln, wo er eigentlich scheinbar überhaupt keine Ahnung vorher gehabt hat davon. Und das Ganze sogar sehr erfolgreich. Und dann hat er sich gedacht, ja, was einmal funktioniert hat, das kann vielleicht ein zweites, drittes und 266. Mal auch funktionieren. Ähnlich eigentlich, wie wir das Projekt vom Podcast da angegangen sind. Auch wenn wir jetzt erst beim ungefähr 170. Podcast sind. Und wie ihr merkt, sind wir auch noch nicht müde, großartig abzuliefern. Und das macht auch unser Brantley Foster, a.k.a. Carlton Whitfield. Und dann ist mir natürlich nur die Szene sehr präsent am Schluss, wo sie im Besprechungsraum sind und der Michael J. Fox dann das alles übernimmt und auch seine Tante, wie heißt's? Seine Tante, deren Namen auch sehr prägnant ist und den ich jetzt gleich mal wieder nachschauen werde, dann an seiner Seite ist und er hilft, die Firma zu übernehmen. Übrigens, der Onkel ist ja drauf und dran, die Firma zu überschreiben, oder ist es nicht so, oder ist es so, dass dann dieser Typ denen hilft, die Firma zu übernehmen, weil dieser zweite ganz mächtige Typ, der da vorkommt, das ist ja der Herman Munster von The Munsters, von der Serie, auch eine Universal-Produktion.
Ja, genau. Ist die Wendung dann zum Schluss und dann wird der Onkel rausgekickt, der nicht nur Gutes im Schilde geführt hat. Ja, abschließend, Oliver, möchte ich schon sagen, ich kann mich an einen Sommer erinnern, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, wie alt ich war, 15 vielleicht so. Da habe ich mir den ganz oft angeschaut. Das war ein Film, den ich da ja mehrmals in der Woche mir am Vormittag, glaube ich, angeschaut habe und dann am Nachmittag habe ich mich mit Freunden getroffen oder so. Das war ganz seltsam. Auf den bin ich sehr eingekippt. Das ist für mich, das verbinde ich wirklich mit einem Sommer. Ich kann es leider nicht mehr genau sagen, welcher Sommer das war, aber das war ein Sommer lang, ja. Viel gut Film.
Zweimal, da übertriffst du ja deine eigene, die Erwartungen vom Dieter und meine und deine eigenen Erwartungen, glaube ich sogar, dass du den Film teilweise zweimal am Tag angeschaut hast.
Nein, zweimal am Tag. Zweimal am Tag habe ich nicht gesagt. Okay. Nein, mehrmals in der Woche.
Okay. Wacht. Mehrmals in der Wacht. Ja, super. Danke sehr. Würdest du sagen, dass du öfters gesehen hast, das Geheimnis meines Erfolges, Terminator 2 oder Over the Top?
Das wird wahrscheinlich ja das Geheimnis meines Erfolges sein.
Wahnsinn, so geil. Was für ein Film, wo wir euch jetzt wieder bis ins kleinste Detail mitgenommen haben und was mir jetzt wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und wo ich jetzt fast schon am Ende meiner Kräfte bin. Und ich freue mich jetzt schon so, wenn wir uns den Film im Nachhinein gemeinsam anschauen werden und es extrem genießen werden. Aber jetzt, in einer Minute, müssen wir leider zum Ende kommen, weil... Ah, wirklich?
Ja.
15.15 Uhr. Schade. Ich wäre gerne jetzt schon aufgebrochen. Wir sind eh schon fertig. Nein, ich schulde euch natürlich nur den Namen von der Tante. Ich versuche es aus dem Gedächtnis, aber es kommt nicht. Gibt's das? Kennst du das? Das einfach nicht kommt aus dem Gedächtnis.
Ja, wenn ich was nicht weiß, kommt's
nicht. Hast du schon über die Schauspieler ein bisschen geredet? Der Bösewicht zum Beispiel, der Jean-Louis Manrose. Was hast du über den zu sagen?
Ja, das war der durchtriebene Geschäftspartner von seinem Onkel Howard. Er versucht, Prescott Industries zu übernehmen. Brantley oder Carlton muss nicht nur sein Doppelleben aufrechterhalten, sondern auch das Familienbusiness.
Ja, Vera. Vera heißt's, die Tante. Leider relativ früh verstorbene Schauspielerin Margaret Withen, mit Mitte 60, glaube ich, was ich nur so
weiß. Leute, es ist wirklich extrem heiß hier und ihr merkt, wir werden immer langsamer. 2016,
das Jahr, wo ganz viele andere große Größen gestorben sind. Lass uns ein bisschen über das noch reden. Bud Spencer, David Bowie, zum Beispiel Jay Leno.
Wie sie alle heißen. Jimmy Fallon, alle. Aber 35 Grad Halleluja. Mittlerweile in dieser Wohnung und wir müssen ein bisschen raus. Es geht nicht mehr. Drum wünschen wir euch noch einen schönen Restsommer und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und vielleicht geht sich das sogar aus, dass wir vom Fan-Treffen berichten.
Okay.
Und bis dahin wirklich alles Gute. Schaut euch das Geheimnis meines Erfolges an. Schaut euch Terminator 2 noch einmal an. Und wenn ihr noch immer nicht genug habt vom Filme schauen, dann schaut euch den Director's Cut von Rocky 4 an. Tschüss. Pfiat euch.
Also, liebe Leute, ich habe schon... bei mir rinnt es unter den Achseln schon, aber das ist extrem grauselig eigentlich und unangenehm. Und deswegen ist es Zeit, jetzt uns zu verabschieden. Und ich möchte euch nur diese Szene am Ende mitgeben. Thank you.